Letzten Samstag habe ich ja darüber gesprochen, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Thema war, warum Gemeinde? Und heute haben wir Warum Gemeinde Teil 2. The local church is the hope of the world. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, hat mal ein Pastor namens Bill Hybels gesagt. Und ist ein recht bekannter Ausspruch. Ich finde, ich habe mir so gedacht, als ich mir so drüber Gedanken gemacht habe, die Ortsgemeinde kann aber nur dann die Hoffnung für die Menschen sein, nur dann Hoffnung zu den Menschen bringen. Übrigens, danke Christine, du hast schon richtig gut die Steilvorlage heute gegeben, Thema Hoffnung. Die Ortsgemeinde kann nur dann Hoffnung zu den Menschen bringen, wenn ihre Mitglieder, also die Heiligen selbst, Hoffnung in ihrem Leben ausstrahlen und diese Hoffnung auch weitergeben, ja. Und damit Christen das können, müssen sie in der Gemeinde zugerüstet werden. Also ich mag das Wort total, ja, zugerüstet, ja. Ich könnte es den ganzen Tag sagen, rüstet euch, zugerüstet, gefällt mir. Ein Freund von mir, der macht ja auf recht hohem Niveau Apologetik. Ja, also Apologetik, das ist die Glaubensverteidigung. Also gute, vernünftige, durchdachte Argumente dafür haben, warum man überhaupt glaubt. Und als ich so über die Predigt nachgedacht habe, da kam mir dieser Freund in den Sinn. Für den ist ein ganz bestimmter Vers aus der Bibel Motivation und Ansporn, sage ich mal. Motivation und Ansporn für seine Tätigkeit als Apologet. Es ist echt ein cooler Typ, also muss ich mal kurz so in den Raum werfen. Wir waren mal, ich war mit ihm unterwegs gewesen in Offenbach, und wir wurden eingeladen in so eine Moschee, und wir haben tatsächlich da mit dem Imam auch diskutiert, also sehr höflich diskutiert, Apologetik betrieben, warum der christliche Glaube vernünftig ist. Ja, und um zu dem Bibelvers zu kommen, der auch erklärt, warum wir überhaupt Ortsgemeinde brauchen, mache ich mal einen Slide weiter. Und zwar heißt es in 1. Petrus 3,15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ganz wichtig, freundlich und mit Respekt. Ja, leider gehen ja häufig Christen überhaupt gar nicht mit, ich sag mal, Menschen, die anders glauben, mit Respekt um. Ja, aber das sollten wir als Christen auf jeden Fall, weil wir haben es nicht nötig, respektlos gegenüber zum Beispiel Muslimen zu sein oder Hindus. Wir sollen als Christen jederzeit dazu bereit und fähig sein, Rede und Antwort darüber zu stehen, über die Hoffnung, die in uns ist. Und das auch noch höflich und mit Respekt. Und dazu müssen wir zugerüstet werden. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, woran man einen reifen Christen erkennt. Und ich mache das nur ganz kurz nochmal als Rückblick so quasi. Und zwar, ich habe gesagt, erstens, ein reifer Christ erkennt man daran, indem er regelmäßig seine Ortsgemeinde besucht, ganz wichtig. Zweitens, indem er dient, denn durch unsere Dienen entwickeln wir eine authentische Gemeindekultur, sage ich mal, und wir rüsten einander auch zu in diesem Dienen. Du weißt dann irgendwann, auf wen kannst du dich verlassen, und du lernst auch, ich sag mal, zu vergeben, wenn es mal jemand versaut hat. Und drittens, er gibt seinen Zehnten. Die Gemeinde soll Menschen zurüsten, damit sie, wie in 1. Petrus 3,15, jederzeit dafür bereit sind, Zeugnis über die Hoffnung zu geben, die in ihnen ist. Und die Ortsgemeinde, also das Gospelhaus zum Beispiel, rüstet ihre Mitglieder dadurch zu, indem sie sie mit geistlicher Nahrung versorgt, zum Beispiel durch Predigt, und sie sorgt für Gemeinschaft, indem wir zusammenkommen. Und sie richtet ihren Blick, Gemeinde richtet ihren Blick immer auch raus zu den Menschen, die noch nicht von der Hoffnung Bescheid wissen, die diesen Jesus Christus noch nicht kennen, die noch nicht von der Hoffnung Bescheid wissen, die in uns ist und warum. Gemeinde ist nämlich immer auch sendende Gemeinde. Die Ortsgemeinde kümmert sich um die Bedürfnisse der Menschen in der Gemeinde, sie schaut aber immer auch raus. Außerhalb der Gemeinde, nach den Verlorenen, und sammelt dort die Menschen und bringt die Hoffnung, die in uns ist, zu diesen Menschen, die eben diesen Jesus noch nicht kennen. Und diese Hoffnung, Das ist das Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft ist Jesus Christus. Gemeinde darf nie nur bedürfnisorientiert sein, sondern muss immer auch sendungsorientiert sein. Und die Ortsgemeinde, die ist ja, die hat häufig die Tendenz, also ich war noch nie in einer Gemeinde, wo es nicht so diese Tendenz hatte, ja, das ist eigentlich immer, ich finde, das ist immer sowas, wo Gemeinde immer ein bisschen dran krankt, ja. Gemeinde hat immer so ein bisschen die Tendenz, manchmal auch ein bisschen mehr, sich um sich selbst zu drehen. Das ist aber nicht im Sinne Gottes, das ist nicht der Herzschlag Gottes, dass Menschen einfach sich nur in Gemeinde um sich selbst drehen, sondern der Herzschlag Gottes ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und Menschen lernen Gott dadurch kennen, dass die Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind, sich in Bewegung setzen, weil die Hoffnung, die in ihnen ist, diese Hoffnung, die wollen sie nicht für sich selbst behalten, sondern die muss raus, auch andere Menschen sollen von dieser Hoffnung erfahren. Und ich muss sagen, ich wurde hier an das Lukas-Evangelium erinnert, wo die Jünger Jesu, nachdem sie mit Jesus unterwegs waren, nachdem sie seine Zeichen und Wunder gesehen haben, diese Hoffnung, die in ihnen ist, die konnten die nicht zurückhalten. Die haben sich nicht irgendwie, nachdem sie Jesus erlebt haben, in den Tempel gesetzt und ihr Leben gechillt und Shisha geraucht. Keine Ahnung, ob es das damals schon gab, ja. Aber die haben da nicht gechillt, sondern die sind rumgegangen und die haben von dieser Hoffnung, die in ihnen ist, haben die erzählt. Die haben von Jesus erzählt und viele wurden dafür erschlagen, verbrannt, von irgendwelchen wilden Tieren aufgefressen, im Kolosseum geköpft. Und es ist richtig heftig, was der Evangelist Lukas uns über die Jünger, also die damals direkt mit Jesus unterwegs waren, schreibt. Er schreibt nämlich, Lukas 24, 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er, also Jesus, mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz. Hey, als ich mich bekehrt habe, ganz ehrlich, mein Herz hat gebrannt und ich habe jedem von Jesus erzählt. Ich habe alle Leute genervt, ganz ehrlich. Ich war kein einfacher Christ gewesen, überhaupt gar nicht. Und ich war auch kein einfaches Hauskreismitglied, ja. Das ging erst ein paar Monate und Jahre, bis ich ein bisschen einfacher wurde. Vielleicht wurde ich auch erst einfacher in der Ehe, keine Ahnung. Meine Frau wird wahrscheinlich sagen, nein, stimmt doch gar nicht. Aber wenn dein Herz durch diesen Jesus entzündet wurde, dann kannst du gar nicht anders, als von ihm zu erzählen, weil er dein Leben, dein ganzes Wesen so heftig verändert hat. Wenn unser Herz brennt, dann ist es selbstverständlich, dass wir in die Ortsgemeinde gehen, um dort erstens Gott zu ehren, zweitens sich in der Gemeinde erbauen und zurüsten zu lassen zum Werk des Dienstes, und drittens, von der Gemeinde das Evangelium in die Welt tragen. In der Apostelgeschichte, die übrigens auch von Lukas ist, also man spricht vom lukanischen Doppelwerk, das ist die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium. In dieser Apostelgeschichte, da sehen wir ganz gut, wie eine Gemeinde sein soll. Es wird uns quasi, ich sag mal, so modellhaft gezeigt, wie die Urgemeinde war, die Welt damals verändert hat. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Krass, was für ein Anspruch. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wir lesen in diesem Bericht aus der Apostelgeschichte, dass Gemeinde folgende drei Sachen tun soll. Sie soll, erstens, die Gemeinde soll Gott ehren. Zweitens, die Gemeinde soll die Heiligen erbauen und zurüsten zum Werk des Dienstes. Und drittens, die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen. Hätten wir das Evangelium nicht in die Welt getragen, dann würden wir jetzt nicht hier sein. Ich fange mal bei erstens an, bei Gemeinde, die Gott ehrt. Erstens, es war eine Gemeinde, die Gott ehrte. In Vers 47 sehen wir, dass sie Gott lobten und anbeteten und dass sie beim ganzen Volk geachtet waren. Also scheinbar waren es jetzt nicht irgendwelche Christen, die total komisch waren, mit denen niemand was zu tun haben wollte, sondern das waren geachtete Mitbürger, würde man heute wohl sagen. Gott in der Gemeinde anzubeten und ihm dadurch auch zu ehren, das ist ja eigentlich so ein Eckpfeiler eines ordentlichen Gottesdienstes, oder? Also deswegen fordert uns ja diese ganze Corona-Situation auch so brutal heraus, weil wir eben nicht unserem Gott so Lob und Ehre geben können, indem wir mitsingen im Lobpreis, wie wir das gerne wollen, wo uns unser Herz hinzieht, in den Gesang, zu den gesungenen Gebeten. Ja, deswegen fordert uns das ja heraus. Das fordert uns heraus. Aber wenn wir so in die Geschichte schauen, dann, und ich liebe Kirchengeschichte, dann hat die Kirche schon ganz anderen Stürmen getrotzt. Ganz ehrlich, dann ist Corona ein Kindergeburtstag. Im Jahr 49 nach Christus, also gar nicht lange nach Jesu Auferstehung, da wurden die Christen, ich meine, ich habe das schon letztes Mal kurz angeschnitten, da wurden die Christen aus Rom vertrieben. Was ist passiert? Der damalige Kaiser, Claudius hieß der, der hat ein Edikt verabschiedet, das sogenannte Claudius-Edikt, und das hat besagt, dass alle Christen Rom verlassen müssen. Eigentlich waren auch die Juden damit gemeint, aber damals, das Christentum war so neu gewesen, die haben halt gedacht, die Christen, das ist so eine neue jüdische Sekte, ja, das, man hat da noch nicht so unterschieden, deswegen mussten auch die Christen Rom verlassen, weil es hat jemand mit dem Namen Krestos, also so ist es überliefert, Krestos, hat quasi Unruhen ausgelöst und dann hat sich der Kaiser gesagt, okay, die müssen einfach alle raus aus Rom. Ein paar Jahre später, also die Christen konnten ein paar Jahre später wieder zurückkehren, aber schon 64 nach Christus, gar nicht viel länger, kam dann Kaiser Nero an die Macht. Dieser Nero, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat die Christen, die zu diesem Zeitpunkt waren die schon bekannter gewesen und auch so, man hat die schon erkannt als eigene Religionsgemeinschaft, nicht anerkannt, aber erkannt als eigene Religionsgemeinschaft. Und der hat einfach angefangen, die Christen zu verbrennen, zu kreuzigen, wilden Tieren vorzuwerfen. Ja, die mussten dann im Kolosseum gegen irgendwelche Löwen kämpfen. Die haben die natürlich gefressen. Er warf den Christen nämlich vor, Rom angezündet zu haben. Es gab dort nämlich einen großen Brand. Vielleicht denkt er jetzt, okay, hey, zum Glück ist es ja heute gar nicht mehr so schlimm für die Christen. Dann habe ich euch mal ein Video mitgebracht von Open Doors. Da geht es um Christenverfolgung. Vielleicht kennt ihr ja Open Doors. Ich sage dazu gleich nochmal was.
Leiden Christen den härtesten Verfolgungsdruck für ihren Glauben an Jesus Christus? Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen die meiste Verfolgung erleben. Platz 5. Pakistan. Alle pakistanischen Christen leiden an systematischer Diskriminierung. So werden gerade als niedere und dreckig angesehene Jobs durch die Behörden für Christen sozusagen reserviert. Die Mitglieder traditioneller Kirchen haben zwar relative Freiheit in der Ausübung ihres Glaubens, werden jedoch stark überwacht. Gemeinden, die öffentlich arbeiten und in der Jugendarbeit aktiv sind, erleben deutlich stärkere Verfolgung durch die Gesellschaft. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Angriffen auf Kirchen, Christen und ihren Besitz. Im Schnitt werden jeden Tag 2 Christinnen entführt, oftmals vergewaltigt und zwangsverheiratet und so zur Annahme des Islams gezwungen. Das berüchtigte Blasphemiegesetz gibt muslimischen Extremisten die Möglichkeit, religiöse Minderheiten und so auch Christen massiv unter Druck zu setzen. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Aber selbst bei einem Freispruch kommt es vor, dass Extremisten den Beschuldigten nachsetzen und Selbstjustiz üben. Platz 4. Libyen. Christen aus dem Ausland sind der ständigen Gefahr ausgesetzt, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mord zu werden. Nahezu alle einheimischen Christen sind ehemalige Muslime. Sie stehen unter immensem Druck von Familie und Umfeld, zum Islam zurückzukehren. Jeder, der seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert, verhaftet zu werden. Platz 3. Somalia. Christen stehen im Fadenkreuz der islamistischen Al-Shabaab. Wenn sie entdeckt werden, werden sie häufig auf der Stelle umgebracht. Al-Shabaab will die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage für das Leben in Somalia durchsetzen. Doch nicht nur militante Extremisten agieren als Verfolger. Auch die Familie und das soziale Umfeld von Christen setzen ihnen nach, wenn ihre Abkehr vom Islam bekannt wird. In jedem Bereich sind Konvertiten Lebensgefahr ausgesetzt. Ein gewöhnliches Kirchenleben ist in diesem Klima undenkbar. Platz 2. Afghanistan. In Afghanistan gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft aufgefasst. Und die Familie betrachtet es als eine Frage der Ehre, diesen Christen zu beseitigen. Nicht selten wird die Abkehr vom Islam als geistige Krankheit angesehen. Es wird von Fällen berichtet, in denen Christen deswegen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurden. Jegliche Veränderung im Glaubensleben eines Afghanen wird wahrgenommen und gemeldet. Aus diesem Grund bleibt Konvertiten häufig nichts anderes übrig, als den Wohnort zu wechseln. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea. Das Regime des Staatsführers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als angeblich gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Mehr Informationen zu der Situation von Christen in Ländern des Weltverfolgungsindex und Hintergründe zu Methodik, Daten und Details gibt es auf der Webseite zum Weltverfolgungsindex. www.opendoors.de/Weltverfolgungsindex.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht nach dem Video, aber ich finde es extrem heftig, aber auch ermutigend zugleich, weil... Ganz ehrlich, was sind diese Christen in diesen Ländern bereit, für ihren Glauben zu opfern? Trotz Verfolgung wächst die Kirche, sogar in so Ländern wie Nordkorea. Also ich hatte einen Lehrer gehabt, wo ich studiert habe, und der durfte, ich sage jetzt keine Namen, aber er durfte da durch bestimmte Sachen, die er arrangiert hat, konnte er in Nordkorea wirken, ja, natürlich nicht offiziell, und ist schon ganz, ganz, ganz schön heftig. Manche sagen auch, die Kirche wächst gerade in Verfolgung. Dort, wo Christen besonders verfolgt werden, gibt es häufig auch ein sehr starkes Glaubensleben und auch ein starkes Wachstum in den Untergrundgemeinden. Das hat man ja in China zum Beispiel gesehen. Vielleicht wisst ihr ja, ich bin mir recht sicher, in China hat mittlerweile mit die meisten Christen, also vom Land her in der Welt, ja, obwohl es ja offiziell eigentlich verboten ist, ja. Also mittlerweile ist man ein bisschen liberaler, aber eigentlich ist es noch immer verboten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Christen in diesen Ländern, wo wir jetzt gesehen haben, vor allem ja den muslimischen Ländern, mit Ausnahme von Nordkorea, ich kann mir gut vorstellen, dass die dort auch nicht so singen können, wie die gerne wollen, ja. Obwohl es dort, trotz auch wenn dort kein Corona ist, ja. Also lasst uns mal an unsere Geschwister zum Beispiel in Nordkorea denken, wenn wir mal wieder entmutigt sind und dann denken, oh, voll doof, wir können ja gar nicht singen im Gottesdienst. Und lasst uns dann echt mal an denen ihrer Treue so ein Beispiel nehmen und Gott dankbar sein, dass wir unseren Glauben wiederum nicht unter solchen Umständen leben müssen, ja, wo der Besitz von einer Bibel tödlich sein kann. Und zwar nicht nur für dich, sondern für deine ganze Familie. Also in der Nordkorea ist es so, dann wandert quasi deine ganze Familie und auch noch Verwandtschaft ins Arbeitslager. Ja, lasst uns wirklich dankbar sein, dass wir in Deutschland leben können. Lasst uns Gott ehren und wir können auch Gott ehren ohne Gesang, auch wenn es schwer ist. Andere haben wir gesehen, die haben es noch viel, viel schwerer. Zweitens, die Gemeinde soll die Heiligen erbauen und zurüsten zum Werk des Dienstes. Im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, also dem Epheserbrief, da lesen wir zur Zurüstung Folgendes. Und er selbst, also gemeint ist Jesus, gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Jesus hat uns, also der Gemeinde, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Und zwar zur Zurüstung der Heiligen, also der Gemeinde, zum Werk des Dienstes. Das finde ich interessant. Es geht hier um Leiterschaft oder Führung, speziell für die Gemeinde. Also Dienste, Dienste speziell für die Gemeinde. Es geht quasi um Dienstfunktionen. Und der Paulus spricht hier nicht davon, dass jetzt alle anderen irgendwie unwichtig wären, alle anderen Glieder der Gemeinde unwichtig wären, sondern alle haben die Gnade zum Dienst empfangen und sind auch wichtig zur Erbauung und Zurüstung des Leibes. Aber es gibt spezielle Dienstfunktionen in der Gemeinde, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das bedeutet, dass es sich quasi um einen, vier-fünffältigen Dienst handelt. Die Glieder des Leibes werden durch diesen vier-fünffältigen Dienst zugerüstet. Es handelt sich dabei nicht unbedingt um Dienste, die voneinander getrennt sein müssen. Es kann ja auch Überschneidungen geben. Es handelt sich bei den Dienstfunktionen nicht um gesetzte Leitungsämter, sondern um, ich nenne es mal, charismatische Leitungsfunktionen. Und diese charismatischen Leitungsfunktionen werden im Gemeindealltag erkannt und dann von den Geschwistern anerkannt und bestätigt. Und es ist zum Beispiel nicht bei uns, wie jetzt in der katholischen Kirche, wo die Autorität für den Dienst zur Zurüstung der Heiligen durch das Amt kommt, wo du dann die Amtsgnade erhältst, das ist nicht so bei uns, sondern die Autorität manifestiert sich im Leben des Berufenen durch seine offensichtliche Dienstbegabung, die dann von der Gemeinde anerkannt und bestätigt wird. Ich werde im Übrigen noch bezüglich Leiterschaft und Führung und Dienstfunktionen in der Gemeinde in den nächsten Monaten ein klein wenig ausführlicher sprechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil am Ende von Punkt 2 einfach noch ein kurzer Merksatz dazu. Es geht bei Führung in Gemeinde nie um Position, sondern um Funktion. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht nie um Position, sondern Funktion. Wesentlich ist, dass Ämter vor allem funktional gesehen werden. Weil soteriologisch, also von unserem Heil her, sind wir alle auf derselben Ebene. Wir sind alle gerettet. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du gerettet. Da gibt es keinen Unterschied. Aber von unserer Funktion her gibt es Unterschiede. Mein letzter Punkt für heute. Die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen. Drittens. Die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass ständig neue Leute in die Gemeinde kamen. Neue Gläubige sind quasi das Lebensblut und der Jungbrunnen einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, die nicht nach außen wirkt, die wird bald stagnieren und die verliert auch bald ihren Sinn, wenn ihr Herzschlag, nicht im selben Takt wie der Herzschlag Gottes schlägt. Weil Gottes Herzschlag ist Mission. Gott will, dass Menschen und sogar ganze Völker gerettet werden. Und man merkt es immer wieder, Gemeinde, die nicht nach außen wirkt, die wird irgendwann komisch und irgendwann stirbt sie. Und hier heißt es im Matthäus-Evangelium, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Das ist der sogenannte Missionsbefehl oder Missionsauftrag. Eine Gemeinde muss diesen Auftrag als DNA haben. Das muss DNA jeder Gemeinde sein. Eine Gemeinde muss Mission atmen. Ich lieb ja Biografien. Ich lieb's auch in Predigten immer mal wieder kurz über Biografien zu sprechen. Es gibt da jemanden, über den habe ich erst wieder gelesen, nämlich einen sogenannten Hudson Taylor. Ja, Hudson Taylor, vielleicht sagt euch der Name etwas. Ich habe hier das Buch von, also nicht von ihm das Buch mitgebracht, sondern von seinem Urenkel oder so. Hudson Taylor war einer der ersten Missionare in China gewesen. Der ist, was sagt man da, Mitte 19. Jahrhundert ist er ausgereist nach China. Und zwar 1853 ist er ausgereist nach China als Missionar. Und er war erst 21 Jahre alt, weil ihm Gott die Chinesen aufs Herz gelegt hat. Ich finde das so extrem krass, wenn Menschen diesen Herzschlag haben für irgendwelche anderen Völker, wo noch nie jemand davon gehört hat. Ich habe einen Kumpel, der hat sich richtig aufgeregt darüber, dass die Berber in Nordafrika, dass es da irgendwie gar keine Missionare gibt. Und dann ist er nach Nordafrika gegangen, ja, um dort Missionar zu sein. Worauf ich hinaus will, ist, es muss DNA jeder Gemeinde sein, diesen Blick über den Tellerrand zu haben, hin zu anderen Menschen und auch hin zu anderen Völkern, weil das ist Aufgabe der Gemeinde. Es gibt natürlich Missionswerke, die Missionare aussenden, aber eigentlich soll auch die Gemeinde, ist es ihr Auftrag, Missionare auszusenden. Und das ist mein Traum, dass wir irgendwann als Gemeinde Missionare aussenden, vielleicht nach Ostdeutschland, ja, es gibt ja auch die Inlandsmission, dürfen wir nicht vergessen, es ist ja nicht nur Auslandsmission alles, zum Beispiel nach Ostdeutschland, einen der Landflecken auf der Welt, wo es am wenigsten wiedergeborene Christen gibt, oder vielleicht auch in den Tschad zum Beispiel. Vielleicht sagt euch das Land was, der Tschad. Ich habe heute Morgen eine Online-Konferenz gehabt und da hat ein Leiter von einer Organisation hat gefragt, ob wir jemanden kennen, der gerne Missionar werden möchte im Tschad, denn die brauchen dringend Missionare. Ja, meine Vision ist es irgendwann mal, dass wir mal als Gemeinde wirklich Menschen aussenden, weil das unser Auftrag ist. Ich möchte abschließen noch mit einem letzten Beispiel zu Mission, nämlich, vielleicht kennt ihr ja meinen Mentor, der heißt Cyril und der kommt aus Kamerun und der ist vor einigen Jahren schon nach Deutschland gekommen und dieser Cyril, der wäre niemals nach Deutschland gekommen, wenn nicht ein deutscher Missionar, der heißt Peter Schneider, nach Afrika gegangen wäre, um dort Missionar zu sein. Mittlerweile gibt's dort zwei Krankenhäuser, es haben sich, was weiß ich, wie viele Menschen bekehrt. Die sind richtig anerkannt, auch vom Staat, super beliebt. Und es ist großartig, was dort alles passiert und was dieser Peter Schneider dort in jahrzehntelanger, teilweise Kleinstarbeit erreicht hat. Irgendwann hat sich dieser, ich sag mal, kleine Cyril wahrscheinlich, bekehrt durch diesen Peter Schneider und hat sich irgendwann Deutschland aufs Herz bekommen, um nach Deutschland zu kommen als Missionar. Und heute ist er mein Mentor und es ist großartig, dass wir so Männer Gottes in Deutschland haben dürfen. Warum? Weil irgendjemand namens Peter Schneider auf den Ruf Gottes gehört hat, nach Afrika zu gehen, ja, und weil er diesen Herzschlag Gottes gelebt hat, in die Mission zu gehen. Ich finde das total großartig und man sollte immer wieder sich sowas vergewissern, dass Mission der Herzschlag Gottes ist. Wenn Gemeinde nicht Mission betreibt, nicht nur Auslandsmission, sondern auch, Mission heißt für mich auch Inlandsmission, auch in Deutschland. Wenn Gemeinde nicht missionarisch unterwegs ist, verliert sie irgendwann ihren Zweck, ihre Bestimmung. Weil Mission ist der Herzschlag Gottes. Ich möchte zum Ende noch beten.